aller Anfang. Ist manchmal schwer, manchmal leichter, aber immer interessant.
Und womit fangen wir heute an?
Heute, Nora, würde ich gern mit dir über Privatsphäre sprechen.
Na dann, legen wir los.
Diese Folge wird unterstützt von Tildi, dem Online-Shop für geprüfte Kinderprodukte in Top-Qualität, günstiger als neu. Mehr dazu erfahrt ihr am Ende dieser Folge. Hi, Nora.
Hi, Oliver.
Ich glaube, das ist eine sehr banale Frage, aber klopfst du an Kinderzimmertüren an?
Bevor ich reingehe? Ich bemühe mich darum. Also ich finde es eigentlich richtig und ich habe mir das vorgenommen, das zu tun. Bei unseren Teenagern tue ich das sehr konsequent. Bei den jüngeren Kindern fällt mir das manchmal noch schwerer. Also gerade so bei dem jüngsten Kind, wo ich ganz viel, oder dem zweitjüngsten mittlerweile, wo ich ganz viel rein und raus laufe, ich muss mich noch dran gewöhnen, da klopfe ich nicht jedes Mal an. Da habe ich auch das Gefühl, dass dieses Thema Privatsphäre noch nicht so ein großes. Aber klar, grundsätzlich versuche ich schon, mir selber immer wieder klarzumachen, nur weil ich die Mama bin, habe ich nicht das Recht, überall unangekündigt reinzulatschen, sondern ich muss mich da schon auch bemerkbar machen.
Ich merkte bei mir diese alte Logik, die man so früher kannte, wie so, dein Zimmer? Nee, das ist, gehört ja alles hier deinen Eltern oder so, das zu durchbrechen. Also ich versuche schon auch geräuschvoll überhaupt die Wohnung zu betreten, dass sozusagen dieses, so Achtung, quasi Papa ist da. Ich wollte da quasi gar nicht die Möglichkeit entstehen lassen, dass die Kinder sich irgendwie bei irgendwas ertappt fühlen, sondern dass man immer sozusagen so die Möglichkeit hat zu sagen, okay, was auch immer ich jetzt gerade schreibe, male, zeichne, tue, telefoniere, dass ich einfach irgendwie weiß, jetzt verändert sich sozusagen meine räumliche Situation. Also für mich ist das schon essentiell zu wissen, wer ist in der Wohnung oder wer hat einen Schlüssel zu meiner Wohnung oder wer könnte jetzt reinkommen oder wer kommt wann zu Besuch oder so. Und ich wollte, dass meine Kinder dieses Recht eben auch haben. Was natürlich nicht heißt, also wenn man sich jetzt befragen würde, klar, es gibt immer so Momente, da bist du irgendwie, da latscht du dann plötzlich doch rein. Aber dann versuche ich es wieder mir zu merken, denke so, Mann, du kannst trotzdem anklopfen oder dich kurz bemerkbar machen. Es ist so dieses es klingelt an der Tür, der beste Freund ist da und du rennst dann schnell hinter, reißt die Zimmertür auf und sagst, dein Freund ist da und in dem Moment zieht dein Kind sich halt gerade noch um oder so, weißt du, das sind ja so, so blöde Momente, die man sich ja eigentlich sparen könnte.
Ja, aber ich finde allein dieses Bewusstsein zu sagen, wenn mein Kind sich umzieht, ist es nicht toll, wenn ich einfach die Tür aufreiße, das ist ja schon ein Schritt, weil ich bin selber, als ich Mutter wurde, noch ganz stark so in diesem Gefühl gewesen, mein Kind und ich, wir sind so eng verbunden, wir sind ja quasi symbiotisch. Wieso sollte mein Kind sich jemals vor mir für irgendwas schämen? Ne? Also mein jüngstes Kind ist ja noch ein winzig kleines Baby. Das wickel ich, das bade ich. Da gibt es ja nicht in dem Sinne irgendwie so eine Grenze von Privatsphäre, die man da wahren müsste bei so einem Säugling, sondern man, du zweifelst das so ein bisschen an.
Ja, Entschuldigung, ich wollte dich nicht durch Gesten im Videogespräch aus der Bahn bringen. Entschuldige, ich merkte nur so dieses, ich habe beim Wickeln manchmal schon versucht zu sagen, du, ich wickel dich jetzt. Ja. Also auch wenn das Kind natürlich keine Chance hat und gewickelt werden muss und so.
Ja.
Und das ja auch eher der Intimbereich wahrscheinlich ist. Entschuldigung, deswegen habe ich
dich jetzt so ein bisschen. Nein, aber ich finde das keinen unwichtigen Punkt. Also ich habe da auch in meinem Familienkompass tatsächlich drüber geschrieben, dass ich es wichtig finde, sich auch beim Wickeln oder Baden eines wirklich kleinen Babys bewusst zu sein, das ist ein anderer Mensch und ich berühre dieses Kind jetzt relativ privat und ich kündige das an oder ich frage vielleicht sogar um Erlaubnis, selbst wenn das Baby mir ja natürlich noch gar nicht wirklich verbal oder nonverbal Erlaubnis geben kann und ich auch eine Fürsorgepflicht habe und so, aber es geht so ein bisschen um die Haltung, um diese Perspektive. Du hast trotzdem deinen eigenen Körper und der ist nicht einfach meins, über das ich verfügen kann. Insofern, ich verstehe sozusagen dein Zusammenzucken, wenn ich sage, ich muss noch keine Privatsphäre bei unserem Baby wahren. Und trotzdem ist es natürlich so, dass wir ja auch wissen, dass so Themen wie Schamgefühl und so erst mit der Zeit kommen und in der Autonomiephase sich erst entwickeln. Und mein persönliches Empfinden als Mutter war eben, dass mein Empfinden da oft dem Empfinden der Kinder quasi hinterhergehinkt ist. Ich habe meine Kinder auch noch mit 3, 4, 5 als so nah an mir empfunden, dass ich immer dachte, denen muss doch nichts vor mir peinlich sein, die haben in mir drin gewohnt, was soll denn da jetzt sozusagen, weißt du, zu viel Nähe sein. Und die Kinder haben aber nach und nach eben ein Gefühl entwickelt von, das ist meins, das ist vielleicht auch mein Geheimnis, das ist was Persönliches, das ist was, was ich nicht möchte, dass du siehst oder was ich nicht möchte, dass du anderen erzählst. Und das war zum Beispiel für mich so ein ganz spannender Punkt, als unsere älteren Kinder klein waren, habe ich recht sorglos über sie einfach auch gesprochen mit anderen Leuten, nie in irgendwie böser Absicht. Ich habe nicht über die gelästert oder irgendwie extra peinliche Geschichten erzählt oder so. Aber ich hatte das Gefühl, das ist eben so mein Recht als Mutter, am Telefon Freunden und Familie so ein Update zu geben. Ne? Der hat jetzt keine Windel mehr, die macht jetzt nicht mehr ins Bett, der geht jetzt irgendwie, also in die Schule, der hat einen neuen Freund, die hat eine Kindergarten, irgendwas. Und dann eben auch, als die Kinder älter wurden, erzählt, so läuft es in der Schule, da gab es eine gute Note, da gab es eine schlechte Note. Und ich habe das immer so als quasi meine Rolle, aber auch als mein Recht angesehen. Ich darf so alle updaten über unsere Kinder und was in deren Leben so passiert. Und dann haben eben unsere Kinder irgendwann mir angefangen rückzumelden, ich will nicht, dass du das erzählst. Oder ich habe gehört, du hast jemandem das gesagt, das darfst du nicht. Das ist meins. Da geht es um meinen Körper oder um meine Beziehung oder um irgendwas. Und was gibt dir das Recht, das anderen Leuten zu erzählen? Und mein erster Impuls war zu sagen, weil ich deine Mama bin. Ja. Und dann quasi so ein bisschen zurückzugehen und zu sagen, nee, eigentlich stimmt das. Kinder haben ein Recht auf Privatsphäre und was darunter fällt, dürfen sie auch selbst definieren. Und gleichzeitig bringt das dann natürlich auch neue Fragen mit sich, weil was unsere Kinder tun und lassen und welche Entwicklungsschritte die haben oder vielleicht welche Sorgen wir uns auch machen, das ist ja ein großer Teil auch unserer Identität und wir haben ja oft das Bedürfnis, uns auszutauschen. Ne? Wir sitzen auch manchmal zusammen und unterhalten uns über unsere Kinder und was uns beschäftigt und tauschen uns vielleicht aus, war das bei euch auch so, da kennst du das Thema auch. Und das fände ich sehr schwer, wenn das sozusagen nicht erlaubt wäre. Und gleichzeitig frage ich mich schon auch immer wieder, über welche Situationen quasi darf ich dann auch mit anderen sprechen und wo geht der Schutz der Privatsphäre meines Kindes vor? Was würde ich vielleicht auch nicht wollen, dass Menschen das sozusagen über mich besprechen?
Das ist echt eine gute Frage, weil ich habe da so ganz verschiedene Seelen in meiner Brust. Also das eine ist so, also von links kommt dieses, erzähl's halt so, dass das Kind, wenn es dabei wäre, das auch okay fände. Das gibt ja so diese eine Regel generell, ne? Wir reden immer über andere Menschen so, dass sie auch dabei sein könnten. Das ist ja so eine ganz hehre Regel. Und auf der anderen Seite ist es halt so, zu den Dingen, die mich in meinem Leben sehr beschäftigen, gehören auch das Leben mit meinen Kindern. Das heißt, sitzen wir beide zusammen und da gibt es gerade ein Thema, was mich sorgt, beschäftigt, das ich sozusagen auf dem Herzen trage. Ja. Wenn ich dir das jetzt nicht erzählen könnte, was mir ja Erleichterung, quasi Lösung vielleicht oder auch einfach was auch immer bringt, dann wäre ein Teil meiner Persönlichkeit eigentlich stumm. So ungefähr, weißt du, wie ich meine? Also, und irgendwo da dazwischen changiere ich gerade total, wenn ich dir zuhöre. Also ich kann sofort auch Situationen hochrufen, wo ich mir denke, das hast du jetzt eigentlich ja nur X oder Y erzählt, um irgendwie gut dazustehen oder um eine gute Partygeschichte zu haben oder um halt mal zu sagen, wisst ihr was, wie es ist, wenn man große Kinder hat, dann machen sie nämlich Folgendes. Und eigentlich sind das alles Übergrifflichkeiten gewesen. Und andererseits gibt es auch Gespräche, an die ich zurückdenke, wo ich sage, damals zu sagen, was gerade Sache ist, hat mir total gut getan und hat und damit auch irgendwie ja diesem Kind geholfen, dieser Familie, also unserer Familie.
Ja. Also bei mir war das natürlich auch nochmal ein bisschen so eine spezielle Situation, dadurch, dass als unsere Kinder klein waren, ich ja auch schon als Journalistin gearbeitet habe und zwar im Bereich Familie, habe ich ja auch von Anfang an immer wieder Aufhänger aus unserem eigenen Familienleben verwendet für Texte quasi, ne? Und habe auch über Themen wie Stillen oder Trockenwerden oder Schlafen vor einem großen Publikum geschrieben als Mutter. Und ich hatte da schon für mich das Gefühl, ich gehe da sehr achtsam mit um. Ich erzähle keine peinlichen oder entwürdigenden Geschichten. Ich werde auch nicht total spezifisch. Ja, ich teile auch keine irgendwie blöden Fotos in irgendeinem Kontext oder so. Und trotzdem ist es natürlich so, wenn ich jetzt mit Abstand zurückschaue, du kannst, wenn du sozusagen alte Zeitschriftenartikel durchguckst und die so alle nebeneinander liest, kannst du sozusagen vom Geburtsbericht über den Stillstart, über das Trockenwerden, über den Beikoststart, über Kita-Start, über Trockenwerden, über Autonomiephase, du kannst da ganz, ganz viele Geschichten nebeneinander legen und ganz viele Puzzleteile. Und unsere jetzt heute fast erwachsenen Kinder finden das, glaube ich, nicht schlimm. Das war ja auch noch so im analogen Zeitalter. Wer liest noch irgendeinen alten Text von 2008 so? Aber trotzdem könnte ich mir vorstellen, dass das ein oder andere, was ich da wirklich ganz arglos und unschuldig beschrieben habe, Ihnen vielleicht heute nicht so recht wäre, wenn das jetzt in der Abi-Zeitung kleben würde oder sowas. Ne? Und das war aber zum damaligen Zeitpunkt einfach so weit weg. Und ich war auch so erfüllt eben von meinem eigenen Erleben als Mutter, dass ich so dachte, das muss man doch erzählen. Und ich finde auch nach wie vor, dass es wichtig ist, Familienthemen sichtbar zu machen, dass nicht jeder so hinter seiner eigenen Tür vor sich hin doktert, sondern dass man auch über Dinge spricht, ne, und da so ein bisschen ja auch aufmacht ein Stück weit und sagt, es ist ganz normal, dass folgende Themen passieren können. Aber es ist natürlich nochmal was anderes, ob ich das in einem persönlichen Gespräch tue, ne, ob wir irgendwie zusammen am Tisch sitzen und sagen, hey, wie läuft's bei deinen Kindern, bei meinen Kindern, oder ob man das in so einer Öffentlichkeit tut. Und ich selbst habe lange gedacht, naja, ich erzähle ja hauptsächlich von mir, wie es mir eben geht als Mutter mit Sachen. Aber natürlich lässt das immer auch Rückschlüsse auf meine Kinder, auf unsere Familiensituation zu. Und um jetzt noch mal kurz so einen Schlenker zu machen zum Thema Social Media heute. Auf der einen Seite kann man sagen, ich schütze die Privatsphäre meiner Kinder auf Social Media. Ich zeige die nicht, ich nenne nicht ihre Namen, so, weißt du. Und auf der anderen Seite habe ich zum Beispiel mal völlig arglos ein Foto gemacht von einem Bücherregal im Zimmer eines meiner Kinder, dass so eine Leseratte ist, und ich brauchte einfach ein Hintergrundbild, um was zum Thema Kinder und Lesen zu schreiben, und habe wirklich gedacht, naja, Bücher sind ja jetzt nichts Persönliches oder Privates, meine Bücherwand in unserem Arbeitszimmer könnte jeder fotografieren, da steht jetzt nichts drin, was jetzt großartig Aufschluss über mich gibt, und habe voll unterschätzt, wie persönlich die selbstkuratierte Bücherwand von so einem Teenager sein kann. Und mein Teenager hat mich wirklich sehr gerügt und war entsetzt, dass ich quasi diesen Privatsphärebruch begangen habe, dieses Foto zu posten, und war so, du musst es löschen. Ein Blick in mein Bücherregal ist ein Blick in meine Seele. Was ich da lese, wie ich die Bücher hingestellt habe, das ist was Hochpersönliches. Und du hast kein Recht, während ich in der Schule bin, in mein Zimmer zu gehen und da Fotos zu machen für deinen Content. Und das ist zu 100% richtig. Wenn ich das jetzt so erzähle, spüre ich selber so ein Schamgefühl, dass ich das in dem Moment nicht realisiert oder wahrgenommen habe. Aber ich war da noch so in diesem, aber ich bin doch die Mama. Ich darf doch alles wissen und alles sehen. Und wenn mich das beschäftigt, darf ich das doch auch teilen. Das ist doch, ich habe ja jetzt nicht deine Unterwäscheschublade fotografiert, so, weißt du? Ja, und das war für mich ein ganz wichtiges Learning, im Prinzip zu merken, auch Dinge, die ich vielleicht nicht als wahnsinnig privat empfinde, können für andere sehr privat sein. Und nur weil ich auch mich entschieden habe, über bestimmte Dinge öffentlich zu sprechen, heißt es nicht, dass quasi meine Familie da automatisch, ne, die gleiche Freigebigkeit haben muss. Und gleichzeitig muss meine Familie mit so einem gewissen Level an Öffentlichkeit aber einfach auch leben. Also unsere Kinder haben durchaus manchmal auch gesagt, oh, das ist voll peinlich, dass meine Lehrerin dich von Instagram kennt. Und dann kann ich auch nur sagen, ja, verstehe ich, ist aber so. Also da kann ich jetzt nichts mitmachen. Ne? Das ist ein Teil meiner Entscheidungen und die darf ich auch treffen.
Das stimmt. Genau, also in dem Bereich, jetzt was deine Person betrifft, ist das Teil deiner Biografie und damit gehen bestimmte Einschränkungen sozusagen für alle einher. Dennoch ist die Bücherregalsgeschichte eine ganz starke, an der man so viel so ablesen kann, auf jeden Fall. Ich dachte nur so, als ich dir zuhörte, so dass es gerade bei Social Media und Internet noch relativ klare Vorstellungen oder sozusagen so Handlungen von Eltern gibt, wie sie eben mit Fotos ihrer Kinder umgehen, ja, also dass die dann alle so ein Blümchen aufs Gesicht geklebt kriegen und ich immer so denke, dann fühlen sich die Eltern immer so, als hätten sie unglaublich auf Privatsphäre ihrer Kinder geachtet, ja. Auch wenn man sich sonst wahnsinnig viel noch erschließen kann. Für mich ist es manchmal so im analogen Alltag fast komplizierter. Mhm. Also wo ist da die Grenze? Schon davon ausgehend, dass nicht mal jedes Kind ein eigenes Kinderzimmer hat, mhm. bis zu, du bist Teil einer Familie, also bist du Teil von mir und das ist dann irgendwie, was gilt denn dann so fürs Wohnzimmer, ja? Mhm. wenn es ein Wohnzimmer gibt oder ist es nicht manchmal auch gut und hilfreich, sich so ein bisschen zu zeigen? Ich dachte gerade so an Nachbarschaft, ja. Also ich ging jetzt sozusagen im Kopf so aus der Wohnung raus und denke, da gibt's ja sehr unterschiedliche Konzepte. Die einen Leute sagen, mit meinen Nachbarn teile ich mir ein Ei und gegrüßt wird immer und that's it. Und andere Menschen tragen ihr Herz ja sehr auf der, ihr Herz sehr auf der Zunge und du weißt ganz genau, was bei Familie Meier nebenan gerade los ist. Und ich weiß nicht genau, wozu ich tendieren soll, weil das, was ich jetzt eigentlich nicht möchte, ist, dass wir so ein Schweige- und Schamkonstrukt jetzt anbieten als Alternative von Privatsphäre. Und deswegen stehe ich wirklich nach wie vor so in der Mitte und denke, die Privatsphäre eines Kindes so zu behandeln wie die Privatsphäre eines Erwachsenen ist eine echte Herausforderung für Eltern.
Ja, und es ist eben auch die Frage, genau, also was ist der Preis dafür? Ich habe vor kurzem ein Interview gelesen und jetzt weiß ich natürlich wieder nicht mehr den Namen von der Autorin, aber ich kann ihn nachher nochmal raussuchen für die Shownotes. Also eine Autorin aus New York hat ein Interview der Süddeutschen gegeben, glaube ich, und da ging es um ein Buch, das sie geschrieben hat, das sehr, sehr stark autobiografisch gefärbt war und da hat sie über ihre Erfahrungen mit ihrer offenen Ehe geschrieben und wie sie und ihr Mann die Ehe geöffnet haben und wie sie dann irgendwie alle möglichen Liebhaber hatte und so weiter. Und dann wurde sie gefragt, wie denn ihr Mann und ihre, ich glaube, sie hatte zwei Teenager, das denn fänden, dass sie da so offenherzig über das Familienleben und auch so über ihr eigenes Liebesleben schreibt. Und dann hat diese Autorin gesagt, sowas wie, die waren jetzt nicht total begeistert, aber ich finde nicht, dass ich meine Teenager um Erlaubnis fragen muss, wenn ich über mein Leben schreibe, auch wenn sie da drin vorkommen. Und dann wurde noch mal so ein bisschen nachgehakt, naja, aber das berührt ja schon auch die Privatsphäre ihrer Familie. Und dann sagte diese Autorin, mein Eindruck ist, dass im aktuellen Diskurs oft Mütter zum Schweigen gebracht werden mit dem Totschlagargument Privatsphäre, dass man quasi Müttern sagt, du darfst nicht deine Kinder zeigen, du darfst nicht über sie reden, du darfst über deine Belastungen nicht reden, du darfst über deine Anstrengungen, du darfst über dein Leben, weil alles könnte ja irgendwie auf deine Kinder zurückfallen und selbst wenn du über deine eigene Sexualität einen Roman schreibst, wirst du als erstes gefragt, ja, aber ist das nicht peinlich für deine Kinder, anstatt dass man sagt, das ist dein ureigenes Recht über dich, das zu schreiben, was du willst und da müssen halt ein Stück weit dann deine Familienangehörigen auch mit klarkommen. Und das fand ich so einen ganz interessanten Ansatz, weil ich tatsächlich auch als allererstes diesen Moment hatte, dass ich dachte, oh Gott, die armen Kinder, so ungefähr. Und dann tatsächlich dachte, da ist schon was dran, weil man natürlich so diese hehre Flagge der, wir müssen die Privatsphäre von Kindern schützen, so vor sich herträgt, fühlt man sich oft moralisch unangreiflich. Das erlebt man ja oft auch so im Internet, so dieses, ich bin moralisch auf der richtigen Seite, denn ich zeige meine Kinder nicht im Internet, anders als so böse InfluencerInnen, die das dann machen. Aber oft bedeutet es dann einfach auch, dass ganz viele Themen wirklich verschwinden und dass man quasi gerade Müttern oft ein bisschen fast wie so ein Maulkorb verleiht und sagt, du darfst über nichts sprechen, weil alles könnte die Privatsphäre deiner Kinder verletzen, also halt einfach die Klappe. Und das hat mir natürlich insofern auch ein bisschen persönlich aus der Seele gesprochen, als dass ich immer wieder diesen Balanceakt eben auch für mich versuche zu managen, zu sagen, mir ist die Privatsphäre meiner Kinder und meiner Familie ein wirklich hohes Gut. Aber es gehört zu meinem Job und zu meinem Selbstverständnis und zu meinem Leben über Mutterschaft, Familienleben, Elternsein zu sprechen. Das machen du und ich ja auch hier im Podcast. Und natürlich fließen da persönliche Erfahrungen mit ein. Und ich fände es nicht richtig zu sagen, deine armen Kinder, vielleicht kommt hier oder da mal so eine Halbinformation bei Leuten an. Und deswegen dürft ihr das alles nicht mehr machen. Aber es ist halt auch super unterschiedlich, wie Kinder das empfinden, ne?
Da bin ich voll bei dir. Ich glaube halt nur, dass der Alltagsdruck, der sozusagen fernab von Insta-Podcast und Familienjournalismus stattfindet, da schon kompliziert genug ist. Total. Also da finde ich, ist die, als Literaturagent habe ich auf all diese Fragen, glaube ich, relativ gute Antworten, wenn jetzt eine Autorin oder ein Autor so mit einem Buch kommt und da reden wir genau über diese Themen, ja. Aber viel spannender aus meiner persönlichen Perspektive ist halt dieses, kann ich jetzt dir, wenn jetzt kein Mikrofon an ist, erzählen, dass mein Kind
Und umgekehrt finde ich auch spannend, was darf sozusagen mein Kind aus unserem Familienleben erzählen? Also ist unsere Regel
gut.
So anything goes, ne? Alles, was dich beschäftigt, darfst du überall hintragen. Oder versuche ich meinem Kind sowas zu vermitteln wie, das oder das besprichst du bitte nicht mit deinen Freunden oder das ist nichts, was in die Schule gehört oder so. Also ich finde das wirklich ein spannendes Thema. Da spüre ich auch manchmal so zwei Seelen in meiner Brust, dass es mir einerseits total wichtig ist, meine Kinder in keinster Weise mit einem Geheimnis zu belasten. Und meine grundsätzliche Haltung ist immer zu sagen, ihr dürft über alles reden mit allen Leuten, wo ihr euch sicher fühlt. Weil ich denke, wenn ich irgendein Mist gemacht habe, ja, und ich habe meine Kinder irgendwie blöd angemeckert oder so, und dann will ich sozusagen da so ein bisschen, ne, so einen Deckel drüber packen und sagen, das erzählst du aber bitte nicht deiner Lehrerin, dann belaste ich da mein Kind auch mit etwas, das eigentlich meine Scham ist, so. Ich finde es wichtig, dass unsere Kinder selbstverständlich mit ihren FreundInnen, aber auch, ne, Familienangehörigen, Lehrkräften, wie auch immer, über alles reden können, was sie beschäftigt. Und trotzdem gibt es natürlich vielleicht irgendwann so einen Punkt, wo man vielleicht über irgendwas Berufliches geredet hat oder wo sie irgendwas mitgekriegt haben, was dann auch nochmal wieder andere Menschen betrifft oder so, wo man dann schon vielleicht manchmal so ein Gespräch führt im Sinne von, hey, das bitte nicht in der Schule besprechen oder das vielleicht jetzt nicht in der Nachbarschaft rumtragen oder das ist noch nicht spruchreif, aber du hast es mitbekommen oder darüber haben wir noch nicht mit dem und dem geredet oder so. Aber ich finde das nicht so leicht, weil ich da immer sehr große Sorge auch davor habe, meinen Kindern da sozusagen eine Last aufzubürden, die nicht ihre ist. Und gleichzeitig ist es schon auch schwer, quasi zu sagen, ich als Elternteil versuche in jedem meiner Schritte die Privatsphäre meiner Kinder zu schützen, aber mein eigenes Recht auf Privatsphäre gebe ich quasi auf. Unsere Kinder dürfen jederzeit überall reinlatschen, so ungefähr, und alles, was sie sehen, mitkriegen oder hören, ungebremst überall erzählen, so, ne?
Ja, also sehr scherzhaft gesagt, du gibst einen Großteil deiner Privatsphäre auf in dem Moment, wo du Eltern wirst. Ja, klar. Ich musste vorhin nur so lachen, weil ja klar, ich bin auch mal im Kindergarten, hat mich die Erzieherin dann zur Seite genommen und gesagt, du Oliver, also das Kind hat erzählt, also ist bei euch alles in Ordnung? Also ich so, oh Gott, was hast du jetzt da erzählt?
Du, ich war selber als Kind, ich habe unglaublich gerne erzählt und mit Leuten gequatscht und wir haben an so einem ganz hübschen Spazier- und Wanderweg gewohnt, wo einfach viele Leute auch so durchgekommen sind. Und was ich gerne gemacht habe, war quasi am Anfang dieses Weges so ein bisschen zu warten auf irgendwelche Spaziergänge, also random Leute, die ich nicht kannte, mit denen dann so ein Stück mitzugehen, also zu fragen, kann ich ein Stück mit euch mitlaufen, denen irgendwelche Sachen zu erzählen. Und dann, wenn die wieder sich verabschiedet haben, habe ich wieder geguckt, ob ich ein neues Opfer finde, sozusagen. Und ganz oft kriegt man da ja auch als kleines Kind total die niedlichen Rückmeldungen, ne? Also du stellst dir jetzt so ein Rentnerpaar vor, das geht da spazieren und dann kommt da so ein 5-jähriges Kind und sagt, darf ich ein bisschen mit euch laufen? Ich bin übrigens die Nora, so, ja, ist ja voll süß. Und die Leute unterhalten sich dann auch ganz nett. Und ich erinnere mich daran, dass ich da einmal mit irgendwelchen Spaziergängern halt gelaufen bin und so erzählt habe, dies und das. Und dann irgendwie meine Eltern uns begegnet sind, also die da dann auch gerade so waren. Und dann sagten diese Spaziergänger so ganz nett eigentlich zu meinen Eltern, na, sie haben ja ein süßes Kind, also bis auf ihre Kreditkartennummer wissen wir jetzt alles von ihnen, so. Und ich weiß noch, dass alle Erwachsenen gelacht haben und dass ich mich trotzdem in dem Moment so ein bisschen beschämt oder ertappt gefühlt habe, im Sinne von, vielleicht habe ich jetzt zu viel erzählt, das war vielleicht auch nicht cool, ich kenne die Leute ja gar nicht. Aber es macht halt auch so Spaß, Dinge erzählen zu können, so. Und das ist so ein bisschen lustig und ich glaube, deswegen ist mir auch früher manchmal dieses Beharren meiner eigenen Kinder auf Privatsphäre so schwer verständlich gewesen.
Ja.
Ich glaube, Menschen haben auch eine sehr unterschiedliche, ich sag mal so, Rampensauigkeit. Und ich war immer schon auch als Kind so jemand, natürlich wollte ich nicht, dass jemand mein Tagebuch liest. Und es gab Dinge, die waren für mich privat. Aber grundsätzlich war ich auch immer so eine Person, die so ein bisschen so ein Hoppla, jetzt komm ich, Moment hatte. Ich bin gern auf Bühnen gestanden, ich habe Theater gespielt. Ich fand das auch ganz cool, in Anführungszeichen im Mittelpunkt zu stehen, Fragen gestellt zu bekommen, positive Rückmeldungen zu irgendwelchen Geschichten zu bekommen oder so. Und ich habe das oft eher schade gefunden, dass wir halt irgendwo in Baden-Württemberg auf dem Land leben und nicht zum Beispiel in Berlin, wo ich gecastet werden könnte, in irgendeiner Kinderserie mitzuspielen. Hätte ich total toll gefunden. Und ich erinnere mich noch dran, meine Eltern haben ja in so einer Schule, also in so einem Landerziehungsheim gearbeitet. Und da wurden dann irgendwann mal Fotos gemacht für so einen Katalog. Für dieses Internat. Und dann ist da so ein Fotograf 2-3 Tage übers Gelände gelatscht und hat halt ganz viele Fotos gemacht. Und dann wurde ausgewählt, was kommt in den Katalog. Und dann hat er so ein ganz hübsches Foto gemacht von mir und meiner Mutter, wie wir zusammen an so einem Tisch sitzen und auf eine Arbeit lernen. Meine Mutter fragt mich so mit so Karteikarten was ab. Und das ist ein ganz, ganz hübsches Bild einfach geworden. Und dann war das so in der engeren Auswahl, in diesen Katalog zu kommen. Und dann hat meine Mutter gesagt, dass sie das nicht möchte, sie will, dass das aussortiert wird, weil sie sagte, das ist eigentlich nicht eine authentische Werbung für ein Internat, wenn man da sozusagen eine erwachsene Person mit einem Kind so lernen sieht und dann denkt, ah, so ist das also in diesem Internat und in Wirklichkeit ist es halt eine Mutter-Tochter-Situation. Also das ist so ein bisschen false advertising. Deswegen wollte sie, dass dieses Bild dann da nicht verwendet wird. Und ich war richtig enttäuscht und sauer, weil ich wollte in diesem Katalog sein. Ich fand diese Idee, dass dieses Foto von mir dann überall in die Welt geschickt wird, total toll. Und lustigerweise ist eines meiner Kinder ganz ähnlich. Das sagt dann immer so, das ist voll gut, dass meine Mama so ein bisschen berühmt ist. Dadurch bin ich so ein bisschen mitberühmt. So.
Mitberühmt.
Und also das ist natürlich auch so ein Kind, das geht dann auch mal im Urlaub auf irgendwelche Leute zu und sagt, wissen Sie übrigens, dass meine Mama Nora Imlau ist? Das ist so, weißt du? Und ich bin das Kind. Ich bin auch ein bisschen bekannt. Sie hat auch schon über mich geschrieben. Und ich habe aber eben auch Kinder, die zu mir gesagt haben, ne, sie finden das toll, was ich beruflich mache und alles, aber sozusagen am allerliebsten würden sie damit gar nicht assoziiert sein. Und allein die Tatsache, dass irgendwo bei Wikipedia steht, Nora Imlau hat 5 Kinder, finden sie schon fast einen Einbruch in ihre Privatsphäre, weil dadurch sozusagen bekannt ist, wie viele Geschwister sie haben oder so. Und mit diesem Spagat dann so umzugehen, war für mich oft sehr schwer, weil ich aus meinem eigenen Empfinden dieses ganz starke Bedürfnis nach Privatsphäre tatsächlich gar nicht so sehr nachfühlen kann. Ich kann es kognitiv verstehen, aber ich habe das selber nicht so dolle.
Ich glaube schon. Also ganz ehrlich, wenn ich jetzt sagen würde, Nora, hol doch mal dein Tagebuch, als du 22 warst und lies hier mal eine halbe Seite vor, würdest du ja sagen, Oliver, du hast ja wohl ein Vogel. Also weißt du, ich glaube, dass sozusagen Privatsphäre immer das auch ist, wo man sagt, nee, sorry, das ist jetzt meins.
Ja.
Also natürlich, du hast völlig recht, dass die Spannbreite, ab wann man sagt, das ist jetzt irgendwie ist privat oder emotional aufgeladen, dass das natürlich völlig unterschiedlich sein kann. Aber so dieses, dass wir vermutlich alle Objekte, Informationen oder Beziehungen haben, von denen wir sagen, Vorsicht, das ist so ein bisschen touchy und so ein bisschen heilig. Und auf der anderen Ebene gibt es halt doch eine relativ objektive Definition, was gehört zu einer Privatsphäre einfach dazu. Also das ist halt die Wohnung, das ist die Kommunikation, das ist im Fall eines Kindes, wenn es ein Zimmer hat, das Zimmer. Also da kann man, glaube ich, auch gar nicht immer sagen, ach, die Nora, die hat sich da nicht so, weißt du, also bis aufs Tagebuch können wir alles machen. Weil es, glaube ich, trotzdem deine Privatsphäre wäre.
Ja. Ich glaube auch, also dann hast du mich, glaube ich, nicht so verstanden, wie ich es gemeint habe. Also es ist mir ist meine Privatsphäre sehr wichtig und es gibt absolut ganz viele Dinge, die nicht in die Öffentlichkeit gehören oder wo ich auch sehr entscheide, mit wem spreche ich worüber. Und gleichzeitig dieses grundsätzliche Thema mit, sag ich mal, gesehen werden, das ist nicht so meins. Also in Zeiten vor Social Media war natürlich dieses Thema Recht am eigenen Bild nicht so aufgeladen, wie das heute in der Diskussion oft ist. Aber es war zum Beispiel ja auch damals manchmal üblich, dass Leute Fotos von ihren Kindern auf Weihnachtskarten gedruckt haben und an 500 Leute verschickt haben oder sowas. Ne? Und ich erinnere mich zum Beispiel, dass mein Großvater, als ich noch viel, viel jünger war als bei diesem anderen Beispiel mit diesem Internatskatalog, mal eine Weihnachtskarte verschickt hat mit einem Foto von mir vorm Weihnachtsbaum, da war ich vielleicht 4. Und für mich war das eine große Ehre, dass er quasi aus allen potenziellen Weihnachtsbildern ne, von all seinen vielen Enkeln ausgewählt hat, ein Foto von mir und das an alle seine Freunde und alle Leute verschickt hat. Das war ne? Und unsere Kinder haben in einer vergleichbaren Situation quasi gesagt, wie kannst du es wagen, ohne mein Einverständnis einzuholen, ein Foto von mir auf eine Weihnachtskarte zu kleben und an Leute zu schicken, die ich nicht kenne. Was ist mit meinem Recht am eigenen Bild? Und das bewerte ich überhaupt nicht. Es ist einfach nur spannend, wie dich da sozusagen, ne, so ein Verständnis von, was ist privat, wo fängt Privatsphäre an, verschoben hat. Ich habe das Gefühl, dass unsere Kinder tendenziell einen engeren Begriff von Privatsphäre haben, als ich den als Kind oder Jugendliche hatte, was nicht nur mit Persönlichkeit, sondern auch so ein bisschen mit Sozialisation zu tun hat. Ich habe auch vieles einfach nicht hinterfragt und habe gedacht, das ist einfach so. Und ich kann mir schon vorstellen, dass gerade diese Diskussionen über Privatsphäre auf Social Media und im Internet, ne, dass unsere Kinder sehr, sehr bewusst sind mit diesem, ich muss meinen Account privat schalten, da ist kein erkennbares Foto von mir im Profil, ich halte meinen echten Namen geheim, all solche Sachen, dass das dann auch in die analoge Welt hineinwirkt, dass überhaupt einfach ein stärkeres Bewusstsein dafür da ist, Informationen über mich gehören erstmal mir und die darf man nicht einfach so mit anderen Leuten teilen. Ich glaube, dass ich mir da tatsächlich weniger Gedanken gemacht habe. Also so ein Begriff wie Recht am eigenen Bild habe ich zum ersten Mal als erwachsene Person gehört. Das hätte ich mit 11 gar nicht gewusst, dass es sowas gibt.
Das weiß ich jetzt auch nicht, ob, falls es 11-jährige Kinder um mich herum geben sollte, ob die das wüssten.
Ja, musst du mal fragen, falls es hypothetisch welche gäbe.
Falls es sie gäbe. Aber der andere Clash mit der Privatsphäre ist ja einfach, dass wir auch so eine Fürsorgepflicht haben. Und damit begründen wir natürlich im Zweifelsfall wahrscheinlich sehr groß ausgelegt all diese Eingriffe. Also ich muss ja wissen, was du da tust in der dunklen Ecke unter deinem Schreibtisch, weil es könnte ja sein, dass du da gerade, keine Ahnung, Koks schnupfst oder was weiß ich. Also ich glaube, dass bei vielen dieser Konflikte Eltern tatsächlich besorgt sind oder vorgeben, besorgt zu sein und dann sagen, ja, also die spricht seit 2 Monaten nicht mit mir, jetzt muss ich leider doch mal dieses Tagebuchschloss aufpopeln oder so, um jetzt mal bewusst so ein Honey und Nanny 80er-Jahre-Bild zu wählen.
Total, ja, aber das ist genau der spannende Punkt, was rechtfertigt dann die Sorge? Also es gibt ja ganz viele Eltern, die zum Beispiel sagen, okay, du kriegst ein Handy, du kriegst auch WhatsApp, aber ich will jederzeit unangekündigt alle deine Chats angucken können, aus Sorge, damit du nicht in irgendeinem blöden Gruppenklassenchat irgendwelche verbotenen Symbole erhältst oder irgendwelche Pornos oder sowas teilst. Und gleichzeitig ist das natürlich auch ein Eingriff in die Privatsphäre zu sagen, ich will deine private Kommunikation mit deinen FreundInnen jederzeit lesen können. Also
es ist, um es ganz blöd zu formulieren, ein Verstoß gegen die UN-Kinderrechts, wie heißt die?
Konvention.
Konvention. Also es gibt sozusagen eigentlich gar keinen Graubereich, so lustigerweise. Aber wir alle stehen genau in diesem Spannungsfeld so, ne?
Ja, und das ist eben auch was mir in ganz vielen Belangen begegnet. Also Privatsphäre wahren bedeutet für mich eben auch nicht, einfach auschecken und zu sagen, was mein Teenager in seinem Zimmer macht, geht mich überhaupt nichts an, ja? Also, sondern es ist ja schon immer dieser Balanceakt, ich will die Privatsphäre wahren und ich will die Freiheit meines Kindes respektieren. Und gleichzeitig habe ich, ne, wie du sagst, eine Fürsorgepflicht. Und da gibt es aus meiner Sicht schon eben so Graubereiche. Ich bin jetzt noch nie in ein Kinderzimmer gegangen und habe das sozusagen durchgeschnüffelt, ja. Aber natürlich gab es schon Situationen, wo ich in einem Jugendzimmer war und irgendwas gesehen oder entdeckt habe, nicht mit Absicht, aber einfach gesehen und dann so ein bisschen sagte, da müssen wir jetzt nochmal drüber reden, ja. Oder da
du warst
fällt
da länger
mir was
als,
auf. So,
länger
ja?
als unbedingt nötig, so, ne? Ja, ja.
Also ich finde es ein herausforderndes Thema und was ich eben oft merke, ist, dass manche Eltern so eine gefühlte Eindeutigkeit beim Thema Privatsphäre quasi so vor sich hertragen. Also ich achte auf die Privatsphäre meines Kindes, denn ich zeige es nicht online. Oder Privatsphäre-Held, denn auf meinem Blog über mein Kind kommt nie sein Name vor oder sowas. Und das finde ich tendenziell oft gefährlich, weil ich glaube, wenn man so an der einen Seite quasi denkt, ich mache alles richtig, wird man an der anderen Seite manchmal so ein bisschen fahrlässig, weißt du? Also ich kann natürlich auf jedes Kindergesicht eine Blume kleben und den Namen verfälschen. Aber wenn ich ansonsten, egal ob online oder offline, sozusagen alles über mein Kind ungefiltert erzähle und nach außen trage, kann ich trotzdem krass seine Privatsphäre verletzen.
Ja, aber es reicht ja schon auch einfach, wenn du es nicht teilst. Es reicht ja schon sozusagen, du latscht halt in dieses Zimmer und wühlst dich durch. So, ja. Ich glaube, auch in dem Bereich gibt es viel Grau, wo man sagen, naja, was machst denn du da eigentlich? Wieso schaust du dir das eigentlich alles an? Ne?
Ja, und es gibt halt aber auch, oh, jetzt kommen wir aber wirklich in schwierige Gefilde, es gibt natürlich auch so, wie soll ich das jetzt erklären? Also ich versuche es so zu erzählen, ohne dass es die Privatsphäre eines meiner Kinder verletzt. Es gab mal eine Situation, wo eines meiner Kinder tatsächlich sein Tagebuch offen aufgeschlagen auf seinem Bett hat liegen lassen, bevor es in die Schule ging. Und das kann natürlich immer Zufall gewesen sein. Und gleichzeitig war mein Gefühl in dieser Situation, ne, also ich kam sozusagen arglos in dieses Zimmer rein, um das Bett frisch zu beziehen, sah auf dieser aufgeschlagenen Seite eine durchaus relevante Information stehen, ja, und hatte in dem Moment das Gefühl, einerseits, oh Mist, ich wollte nie das Tagebuch meines Kindes lesen. Und andererseits war das so ein Gefühl von, ich glaube, ich sollte das sehen. Ich glaube, das war so ein Grenzding von, ich kann dir das jetzt nicht sagen, aber ich möchte, dass du das weißt. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja, voll klar, voll klar.
Und dann war das für mich aber echt so ein bisschen so ein Knackpunkt zu sagen, kann ich das jetzt offen ansprechen oder ist dann mein Kind voll sauer, dass ich da überhaupt rein, also so, ne? Und das ist jetzt schon einige Jahre her und wir konnten da dann auch später nochmal gut drüber reden. Und mein Kind hat dann später gesagt, ja, ich habe das jetzt nicht für dich liegen lassen, aber mir war es auch nicht unrecht, dass du das dann gesehen hast. So, also das war tatsächlich ne, so ein bisschen so ein Grau. Aber das sind so Dinge, ich glaube, manchmal sind Kinder und Jugendliche eben auch ein bisschen unsicher, was ihre eigene Privatsphäre angeht. Also gerade im Teenie-Alter hat man ja manchmal auch so dieses Gefühl, ich will Dinge für mich behalten, mir sind Dinge auch peinlich, ich will das jetzt, ach, ich bin groß, ich will das selber lösen und gleichzeitig gibt es sozusagen drunterliegend trotzdem manchmal so eine subtile Sehnsucht danach, dass die Eltern so ein bisschen wie in der Kleinkindzeit irgendwie auf mysteriöse Weise alles wissen und alles lösen können, ne? Und in diesem Spannungsfeld bewegt man sich dann manchmal auch. Also ich habe das Gefühl, wenn man zu sehr sagt, das betrifft alles deine Privatsphäre, kann man natürlich auch einem Kind vermitteln, geht mich alles nix an.
All your problems, genau.
Ja,
ja, ja.
So.
Ja, ja, ja.
Und gleichzeitig, wie gesagt, muss ich mich immer wieder erinnern, also ich habe immer mal wieder diesen Impuls bei verschiedenen Dingen, so einen ganz empörten Satz in meinem Kopf zu haben, der lautet, aber ich bin doch die Mama. Und das ist dann wirklich so ein, als hätte ich ein dadurch angeborenes Recht, alle möglichen Klar. Dinge zu wissen von meinen Kindern. Ich habe dich geboren, dann wirst du mir doch wohl sagen können, weißt du so. Und das ist was, woran ich echt aktiv arbeite, so zu sagen, ja, ich bin die Mama und daraus leitet sich erstmal gar nicht so viel ab. Ja, also natürlich habe ich eine Fürsorgeverantwortung dadurch, aber was und wie viel meine Kinder mit mir teilen und worauf ich da Anspruch habe oder nicht, das hat nichts mit dieser Rolle zu tun, sondern es hat was damit zu tun, wo steht mein Kind gerade, was braucht es von mir, was ist sein subjektives Bedürfnis nach Privatsphäre oder nach, ne? Und wenn mein Kind mit mir dann bestimmte Dinge auch nicht teilen will, ist es auch nicht meine Aufgabe, dann da beleidigt zu sein, nachzuforschen, rumzuschnüffeln, irgendwas, sondern ist der größte Respekt oft auch einfach das zu respektieren, auszuhalten, zu sagen, du hast ein Recht darauf, Geheimnisse zu haben, du hast ein Recht auf deinen eigenen Bereich. Das ist auch übrigens was, was mir manchmal so ein bisschen aufstößt in dieser ganzen Diskussion rund ums Thema Prävention von sexueller Gewalt und so wird ja oft so ein bisschen vereinfachend gesagt, Kinder sollen keine Geheimnisse vor ihren Eltern haben oder Kinder sollen überhaupt keine Geheimnisse haben, außer sowas wie eine Geburtstagsüberraschung, die man nicht verraten soll. Und ich verstehe total, woher das kommt und ich würde absolut unterschreiben, dass kein Erwachsener einem Kind ein Geheimnis auftragen darf. Ne? Das sagen wir aber nicht, Mama und Papa. Aber zu sagen, Kinder dürfen keine Geheimnisse vor ihren Eltern haben, finde ich eine problematische Aussage. Weil ich denke, auch das ist eine Form von Privatsphäre, dass Kinder entscheiden dürfen, bestimmte Dinge. Also das können ja auch einfach nur Gedanken sein oder Gefühle oder Wünsche oder Träume oder so. Ne? dass die auch ein Recht haben, das für sich zu behalten. Ich habe kein Anrecht darauf, quasi, dass sich das alles mir so offenbart. Auch wenn ich das vielleicht interessant fände als Mutter, darf mein Kind auch entscheiden, bestimmte Dinge für sich behalten zu wollen. Und das höre ich aber ziemlich oft von Eltern. Ich weiß nicht, ob du das kennst. So dieses, in unserer Familie gibt es keine Geheimnisse. Und das finde ich
gleichzeitig
schwierig.
Gleichzeitig gibt es natürlich genauso viele Geheimnisse wie in jeder anderen Familie auch. Klar. Aber ich habe noch so viele Fragen. Also, so ein bisschen artverwandt ist ja dieses Handy-Tracken. Also das ist ja eigentlich auch so ein gewisses Geheimnis, dass ich auch mal sein kann, wo ich sein will. Mm. Und es mischt sich so schön mit diesem, aber ich bin doch die Mama, was du vorhin so gesagt hast, so als zeusischer, über allem stehender Herrschaftssatz. Ich war neulich auf einer Feier eingeladen, da waren Leute, die kannte ich echt nicht gut und irgendwie kamen wir auf dieses Thema und dann hat, in dem Fall war es die Mutter, erzählt, dass sie das voll praktisch findet, weil der Sohn macht eine Ausbildung und sie kann dann anfangen, das Essen warm zu machen, wenn sie sieht, dass er losfährt. Weil man auf diesen, ich muss sagen, ich habe es leider selber nicht, deswegen weiß ich nicht genau, wie es geht, aber du kannst wohl über die Wo-Ist-Funktion bei Apple und bei, was habt ihr anderen, Android, da ist das, gibt es das ja sicher irgendwie auch, kannst du den Standort des Handys relativ genau bestimmen. Und zwar nicht nur, wenn es verloren ist, sondern du kannst halt wirklich gucken, wo ist das Handy, und das ist ja zu 99% da, wo der Teenager gerade auch ist. Und gerade, weil sie das mit so, das ist total praktisch, dann kann ich das Essen schon warm machen, dachte ich so, interessant, dass du es gleich begründest. So, da schwanke ich auch, weil du, das ist wieder so zwischen, klar, du kannst sozusagen schlimme Dinge verhindern, wenn du rechtzeitig weißt, oh Gott, das Kind irgendwie biegt gerade in einen dunklen Wald ab, was tut es da? Mhm. Und gleichzeitig denke ich mir so, das ist aber auch eine ganz schöne Problemlage zwischen Neugier und Privatsphäre.
Das ist ein spannendes Thema. Ich bin dazu auch neulich in einem Interview befragt worden und fand es schwer, dazu eine Haltung zu formulieren, weil mein erster Impuls tatsächlich auch eher kritisch ist gegenüber diesem Tracken von Kindern, weil ich auch da eben denke, es gehört doch auch zum Recht von Kindern und Jugendlichen, ihre eigenen Kreise zu ziehen, ohne dass die Eltern jederzeit quasi minutiös nachverfolgen können, wo genau man ist. So. Und gleichzeitig hatte ich vor wenigen Tagen erst eine Situation, wo eins meiner Kinder auf einmal weg war in so einem Park und ich echt einen Moment Panik hatte, weil ich dieses Kind nicht mehr gefunden habe. Und das ging nicht besonders lang und dann habe ich es auch wieder gefunden. Aber während ich da so rumirrte und rief und suchte, habe ich gedacht, Mist, warum hat dieses Kind keinen Tracker? Also da war dann auf einmal so ein Gedanke von, wenn ich jetzt mein Handy zücken könnte und einfach auf Orten klicken, ich würde es sofort machen und es würde mir so unendlich viel Stress gerade ersparen in dem Moment, während ich bis dahin immer dachte, naja, ist halt sowas für so übervorsichtige Eltern, weißt du, die das nicht aushalten können, dass ihr Kind halt auch mal unbeobachteter Wege geht. Also es ist sehr ambivalent. Solche Themen wie dieses, da kann ich dann das Essen warm machen, das höre ich auch immer wieder als so ein bisschen so eine Rechtfertigung auch, die viele Eltern ungefragt dann anbieten, wenn sie erzählen, warum sie ihr Kind tracken. Da bin ich immer so ein bisschen, dass ich denke, also wir tracken unsere Kinder nicht. Wir haben auch bei den Jugendlichen sowas nicht aktiviert. Aber die haben ja trotzdem Handys und die können uns ja schreiben oder anrufen oder so. Also wenn es wirklich nur darum geht zu sagen, ich möchte wissen, wann du losgehst, weil ich dann deine Pizza in den Ofen schieben will, dann kann man ja ausmachen zu sagen, wenn du losgehst, schickst du mir ein Pizza-Emoji oder schreibst mir, ich gehe jetzt los oder so. Also und ansonsten gibt es halt 10 Minuten später Essen. Also da leuchtet mir nicht so ganz die Notwendigkeit ein. Was ich tatsächlich erlebt habe oder was ich in unserer Familie erlebe, was ich so ganz lustig fand, ist, mein Mann ist ja relativ viel auf Dienstreise und auch oft richtig, richtig weit weg. Und eines unserer Kinder hat dann mal sozusagen den Papa gefragt und hat gesagt, wäre das okay, wenn ich dich quasi tracke, während du auf Dienstreise bist? Das würde mir total helfen, wenn ich mir quasi immer so auf so einer Karte dann angucken könnte, wo du gerade bist. Und dann haben sozusagen Papa und Kind so einen Deal miteinander gemacht, dass für den Zeitraum von Dienstreisen diese Funktion quasi aktiviert ist. Und dann sitzt quasi wirklich manchmal unser Grundschulkind, ne, mit dem Familien-iPad auf dem Sofa und sagt, oh, der Papa ist jetzt in diesem Bürogebäude in Mumbai oder so und zeigt mir das dann so, weißt du, auf dieser digitalen Karte. Und dann kann man dann wirklich sehen, okay, das iPhone ist jetzt hier und die Apple Watch liegt wohl noch im Hotelzimmer, weil die ist irgendwie einen Kilometer weiter weg oder so. Und natürlich ist das dann die Frage, braucht's das? Aber in gewisser Weise rührt mich das dann auch, dass sozusagen unser Kind das Gefühl hat, der Papa ist nicht ganz so vom Erdboden verschluckt, wenn es quasi jederzeit so ein bisschen nachgucken kann, wo hält er sich jetzt auf? Und ab und zu mal haben wir dann halt wirklich schon so eine Taxifahrt oder so durch Tokio verfolgt, halt, ne, auf so einem Bildschirm. Und das Gefühl gehabt, ah, wir wissen jetzt, wo der Papa ist. So. Und das fand ich deswegen interessant, weil da ja überhaupt nichts Alltagspraktisches dranhängt. Also das hat keinen Einfluss darauf, jemanden wiederfinden zu wollen. Man kann in dem Moment auch nicht wirklich sich doch eigentlich jemandem näher fühlen oder so. Und gleichzeitig ist es eben für unser Kind jetzt gerade wie so eine Brücke zu sagen, der Papa ist nicht ganz weg. Ich kann immer gucken, wo der ist. Ich kann sehen, dass der sich von Ort zu Ort bewegt. Und das ist dann wie so ein Lebenszeichen.
Ich habe auch wieder zwei Seelen in meiner Brust.
Weil, ja, erzähl mal.
Sagen wir mal so, es klingt danach, als hättet ihr einen relativ offenen Umgang mit Endgeräten in der Familie an sich. Also sozusagen, oder konkreter gefragt, habt ihr die PIN-Codes von euren Handys? Also, weil das ist ja irgendwie auch ein Privatbereich jetzt sozusagen unter Erwachsenen. Weißt du, also es ist ja, es geht ja damit einher, dass du auch gucken kannst sozusagen, ja, wo ist er denn gerade?
Ja. Also ich habe das noch nie gemacht, weil ich es nicht dürfte, sondern weil das für mich jetzt keine besonders relevante Information hat, ist, ich mache das dann nur, wenn mein Kind halt guckt, gucke ich manchmal über die Schulter, weil ich wissen will, was mein Kind da macht. Nee, aber es ist tatsächlich so, also ich glaube, dass wir, mein Mann und ich, das klingt immer so blöd, so dieses, wir haben keine Geheimnisse voreinander, aber wir haben da einen sehr, glaube ich, tatsächlich einen sehr, sehr offenen Umgang miteinander. Also mein Mann und ich kennen unsere jeweiligen PIN-Codes vom Handy und haben auch die generelle Erlaubnis, auch mit dem Handy des anderen was zu machen. Also wirklich auch auf so einer ganz alltagspraktischen Ebene im Sinne von, mein Handy ist jetzt gerade in einem anderen Zimmer und deins ist jetzt da und ich muss irgendwas nachgucken, bestellen, jemanden anrufen, dann ist das überhaupt kein Problem, dass mein Mann mein Handy nimmt oder umgekehrt. Und wir haben auch die PIN-Codes der Tablets unserer Kinder und wir wissen zum Beispiel auch, also wirklich so, ne, so Großfamilien-Logistik-Sachen im Sinne von, das älteste Kind hat sein Tablet zu Hause liegen lassen, wir brauchen gerade ein Tablet, um dem jüngeren Kind irgendwas zu zeigen, dann können wir das nehmen und so. Also da ist bei uns nicht so sehr dieses, da darf jetzt keiner ran oder so. Und gleichzeitig ist es schon so ein ungeschriebenes Gesetz. Also ne, ich würde ohne jedes schlechte Gewissen das Handy meines Mannes nehmen, um einen Anruf zu machen, was nachzugucken, irgendwas. Aber ich würde jetzt nicht einfach aus Langeweile sagen, ich lese mal seine gesamten WhatsApp-Konversationen durch. Also nicht, weil ich glaube, dass ich da jetzt irgendwas Schlimmes finden würde, aber weil ich denke, das geht mir nichts an. Das sind halt seine Unterhaltungen mit irgendwelchen Leuten oder so. Und umgekehrt genauso. Also in meinem Handy oder auf meinem Rechner ist absolut nichts abgesperrt oder geschützt in dem Sinne. Aber ich glaube, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass mein Mann sagen würde, so jetzt lese ich mal irgendwelche privaten E-Mail-Konversationen nach oder sowas. Mhm. Ne? Aber tatsächlich weiß ich auch, da gibt es auch Familien, wo einfach dieses Gefühl oder das Bedürfnis nach Privatsphäre und es ist auch nur meins und so stärker ausgeprägt ist, das ist tatsächlich bei uns nicht so stark. Mhm. Und es ist tatsächlich auch so, und da kommen wir so ein bisschen ins Thema noch ganz kurz zur Medienzeit oder Bildschirmkonsum. Unsere Kinder dürfen nicht einfach unbegrenzt irgendwie Fernsehen oder Computerspiele spielen, also die Jüngeren. Aber eben, die können ohne zu fragen, ein Tablet nehmen, das entsperren und eben genau sowas nachgucken, auch ohne um Erlaubnis zu fragen oder so. Also das läuft nicht unter Bildschirmzeit, sondern das ist einfach Alltag. So, die können damit ja auch irgendwie ein Foto machen, wenn sie das wollen oder so. Das sind einfach technische Geräte, die halt rumliegen und allen zur Verfügung stehen. Da geht es dann bei uns nicht so sehr um Privatsphäre. Und trotzdem ist es natürlich manchmal witzig, ne, durch die neuen Technologien. Mein Mann hat das irgendwie so eingestellt, dass alle unsere Fotos und Videos von den verschiedenen Geräten also von unserem Familientablet und von seinem Handy und von meinem Handy und so in einer so einer Cloud gesammelt werden. Und dann ist es eben manchmal so, dass zum Beispiel dann unser Kind auf dem Sofa sitzt und diese Cloud aufruft und dann sagt, Mama, wo warst du da? Ne? Dann so ein Foto sieht von der Buchmesse oder irgendwas. Und dann sagt, oh, der Papa hat heute ein Foto gemacht von einem Wolkenkratzer in Taiwan oder irgendwas. Und dann natürlich man manchmal auch denkt, mir ist es gar nicht immer bewusst, bei jedem Foto, das ich mache, dass das quasi dass in dieser Cloud landet. Aber ich mache auch nur jugendfreie Bilder.
Ja, ja. Und natürlich führt, glaube ich, auch ein Teil davon, von diesen ganzen Entwicklungen oder so, wie du es jetzt eben skizziert hast, dazu, dass man sein Verhalten halt auch entsprechend anpasst. Also dein Kind wird, wenn es ein Foto machen will, das privat bleiben soll, es garantiert nicht mit einem dieser Cloud-Geräte machen. Weißt du, also genau. Man adaptiert ja natürlich schon sein Verhalten.
Ja. Genau. Und die Smartphones unserer Teenager sind nicht mit dieser Cloud verknüpft. Also, ne, die das haben natürlich ihren eigenen Raum und so, das ist ja klar. Ja, aber natürlich, das sind alles dann auch neue Fragen, zum Beispiel auch so Themen wie, mit wem darf man welche Fotos teilen oder so. Das war zum Beispiel auch sowas. Ich bin doch die Mama, ich darf doch wohl meinen eigenen Eltern Fotos schicken, wie ich das will. War lange mein Selbstverständnis. Und bis ich dann für mich an den Punkt gekommen bin, zu sagen, ich muss meine Kinder fragen, ob das okay ist, dass ich diesen oder jenen Schnappschuss mit der Oma teile. Und ich muss vielleicht auch mal so eine Konversation führen wie, ich schicke dir jetzt ein Bild, aber ich möchte nicht, dass du das weiterschickst oder ich möchte nicht, dass du das den oder den Leuten zeigst, sondern das ist wirklich nur für dich und so. Das sind natürlich auch alles Themen, die mit Privatsphäre zu tun haben und gleichzeitig auch einfach mit diesen neuen Technologien, ne, so viel komplizierter geworden sind. Also wenn ich jemandem ein Papierbild in die Hand drücke, kann er das ja nicht in seinen WhatsApp-Status stellen. Oder kann er schon, aber müsste es abfotografieren. Und das ist zum Beispiel was ich ganz viel in meinen Nachrichten mitbekomme. Das ist jetzt für mich persönlich tatsächlich nicht so ein großes Thema. Aber ich kriege ganz, ganz oft Nachrichten von Eltern, die ein bestimmtes Gefühl und Bedürfnis haben in Bezug auf Privatsphäre, zum Beispiel was Fotos ihrer Kinder angeht, die dann sehr verzweifelt sind, dass zum Beispiel die Großeltern ihrer Kinder dieses Bedürfnis eben dann so gar nicht nachvollziehen können und dann in voller Großelternstolz einfach so zum Beispiel ein Profilbild bei WhatsApp hochladen mit sich und dem Enkelkind, obwohl die Eltern das Kind aus dem Internet raushalten wollen oder einfach total stolz sind über die Badeparty in ihrem Garten und dann irgendwie in ihren WhatsApp-Status 25.000 Bilder von so halb bekleideten süßen Kindern in ihrem Garten stellen und da gar nichts dabei finden. Und Eltern kriegen den totalen Freakout und sagen, du kannst doch hier nicht lauter Bilder von unserem Kind in Unterhose für wer weiß wen zum Angucken bereitstellen. Und selbst wenn das keine Unterhosenbilder sind, selbst wenn das voll bekleidete Kinder in einem Eiscafé sind, gibt es viele Eltern, die sagen, das will ich einfach nicht. Und dann auch viele Großeltern, die wirklich und ehrlich sagen, ich verstehe gar nicht, was das Problem ist. Das ist doch einfach nur ein süßes Bild und ich werde doch wohl meine Freude teilen dürfen. Und ich kenne tatsächlich Beispiele aus meiner Arbeit von Familien, die über solche unterschiedlichen Empfindungen von Privatsphäre sich richtig erzürnt haben und teilweise wirklich dann auch so Verbote ausgesprochen haben, im Sinne von, du darfst nicht mehr auf dein Enkelkind aufpassen, weil wir dir nicht vertrauen, dass du nicht Fotos machst und die dann mit deinen Freundinnen teilst. Und das wollen wir nicht. So, das ist schon krass, ne? Also was da auch manchmal entstehen kann aus diesen unterschiedlichen Empfindungen. Und beide Seiten fühlen sich im Recht und haben das Gefühl, das, was sie tun oder lassen wollen, ist einfach nur der gesunde Menschenverstand. So, und die andere Person übertreibt total. Und das zeigt halt auch noch mal, dass, ne, Privatsphäre nicht so in Stein gemeißelt ist, wo man sagen kann, das ist doch objektiv okay und das ist objektiv nicht okay. Weißt du? Ich sehe dich schon wieder zweifeln.
Ich bin bei allem dabei, nur da denke ich so, ich glaube, es ist objektiver, als man meint. Nur ja, das Beispiel finde ich super mit den unterschiedlichen Generationen, weil da einfach oft noch diese Begeisterung, also die Begeisterung, mit der ältere Verwandte zu dir kommen und sagen, guck mal, die Cousine von Müller-Meyer-Huber ist gerade in Botswana und dann kriegst du wildfremde Kinder, die auf irgendwie so auf Safari irgendwo sind, denkst du so, haben die irgendeine Ahnung, dass ich gerade dieses Foto sehe und would they like it? Und dann muss man natürlich schon, glaube ich, mal kurz ein Gespräch darüber sprechen, dass was passiert denn hier eigentlich gerade?
Ja, und gleichzeitig, um nochmal sozusagen diese Brücke zu schlagen zu diesem Analogen, als ich als ich ein Kind war, haben meine Großeltern mit großem Stolz Fotos von uns Enkelkindern Gott und der Welt gezeigt. Also wirklich, ich bin sicher, dass hunderte Menschen, die ich nicht kenne, ja, Kinderfotos von mir gesehen haben. Und auch zum Beispiel, wenn ich meinen Großeltern einen Brief geschrieben habe, egal ob mit 8 oder mit 18, der Gedanke, dass sowas dann irgendwie einem Briefgeheimnis unterliegen könnte, war ihnen völlig fremd, sondern das war was ganz Normales dann, also und auf eine ganz liebevolle Weise gedacht, dass man das dann auch rumgezeigt hat. So, also ich erinnere mich bei meiner Großmutter sehr lebendig daran, dass wenn man da kam zu ihrem Geburtstag und ihr gratuliert hat, dass sie dann so eine große Schale auf dem Tisch hatte mit der Geburtstagspost, die sie bekommen hatte, und dass sie dann so rübergeschoben wurde im Sinne von, hier, ja, magst du mal lesen, meine Geburtstagspost. Und teilweise waren das super persönliche Briefe. Und ich fand es immer mega spannend, die zu lesen von Leuten, die ich nicht kenne. Weißt du, einfach so, wie interessant ist das denn, dass irgendeine random Ingrid an Krebs erkrankt ist und wie es ihr jetzt damit geht oder so. Und eigentlich im Nachhinein finde ich das auch ein bisschen absurd, aber irgendwie fand ich das spannend. Das waren halt Geschichten von Menschen, die einem dann auch immer so zugefallen sind. Und als ich zum Beispiel zum Auslandsjahr war, im Studium in Kanada, habe ich meinen Großeltern total lange Briefe geschrieben und ganz viel erzählt. Und das war jetzt nicht ultra persönlich, aber das waren jetzt keine Reiseberichte, die ich für eine Zeitschrift geschrieben hätte, sondern das waren persönliche Briefe über mein Leben dort. Und ich habe dann später gesehen, dass meine Großeltern die richtig abgeheftet hatten in so einen Ordner und das sehr, sehr gerne eben auch bei Kaffeetrinken und Nachbarschaftsfesten so mal rumgereicht haben. Wollt ihr mal lesen, was Nora in Kanada so macht? Und das war ganz unschuldig und ganz arglos, mit ganz viel Stolz auch verknüpft. Aber wenn man da jetzt, sage ich mal, die Maßstäbe anlegen würde, die mir teilweise begegnen, wenn ich jetzt manchmal mit jungen Eltern darüber spreche, ne, worüber sie sich empören, was sozusagen Großeltern ihrer Kinder teilen, wäre das ein absoluter Bruch von Privatsphäre gewesen. Und da wurde kein Consent eingeholt, ob ich das will oder nicht.
Ja, so. Ja, voll.
Ja.
Mir würde noch so viel einfallen, aber vielleicht fällt euch ja was ein, was ihr noch wissen wollt. Dann schreibt uns immer gerne an podcast@nora-imlau.de. Damit, liebe Nora, dürfen wir zu den Sponsoren der aktuellen Folge kommen. Und es folgt das Werbung.
Ja, unsere heutige Folge wird unterstützt von Tildi. Das ist ein Online-Shop für Kinderbedarf, Kinder- und Babybedarf, den ich schon ganz lange privat mit großer Leidenschaft nutze. Ich bin ein bisschen so eine Schnäppchenjägerin. Ich mag das gerne, richtig gute Produkte für einen etwas günstigeren Preis zu bekommen. Und da bin ich bei Tildi total gut aufgehoben. Die haben einerseits ein großes Angebot an Secondhand-Produkten, die man über sie beziehen kann. Und das ist dann eben nicht so wie wenn man jetzt über Kleinanzeigen mit Leuten dann einzeln, ne, hin und her schreiben muss im Sinne von, was willst du für dieses T-Shirt, sondern ich kann die wie in jedem normalen Online-Shop einfach in meinen Warenkorb legen und dann kriege ich die geschickt und da kann auch nichts schief gehen und ich muss auch keine Verkäufer anschreiben oder bewerten, das finde ich mega praktisch. Aber Tildi hat auch ganz viel Neuware im Shop und das sind teilweise Vorjahreskollektionen, das sind teilweise Retouren, das ist teilweise B-Ware, ne? Also Waren mit ganz, ganz mini kleinen Mängeln, die ich meistens gar nicht sehe oder wahrnehme, die dann wirklich deutlich reduziert dort zu erhalten sind. Und ich, wenn ich sozusagen für unsere Kinder irgendwas brauche, Gummistiefel, ein Babyfon, ein Laufrad, ein Sonnenschirm für den Kinderwagen, was auch immer, Klamotten, Spielsachen, dann gucke ich immer erstmal bei Tildi rein. Die haben ein riesiges Sortiment und oft kriege ich dann das, was ich will, für die Hälfte vom Neupreis in im Prinzip der gleichen Qualität. Und das ist für mich was Nachhaltiges, was Alltagspraktisches, was Unkompliziertes. Ich habe da bisher wirklich nur positive Erfahrungen gemacht und kann diesen Shop deswegen von Herzen weiterempfehlen.
Genau, der Unterschied ist zu anderen so Privatplattformen ist, dass es geprüfte Produkte sind, die von professionellen Anbietern kommen. Deswegen hat man eben auch Gewährleistung, ob es eben Spielzeuge sind, Kinderwagen, Fahrräder, Kinderkleidung oder ähnliches. Das ist sozusagen für euch vorkuratiert. Es gibt einen Code, den wir bekommen haben, und zwar lautet der Alleranfang 5. Die beiden A's müssen groß geschrieben werden. Am besten, ihr guckt nochmal kurz in die Shownotes, wie man ihn schreibt. Und dann findet ihr unter tildi.com/podcast findet ihr dann alles eigentlich, was ihr für euren Familienbedarf so braucht.
Es macht immer total Spaß, Werbung machen zu können für Shops, die man schon total lange auch so genutzt hat. Ich habe gerade gestern erst wieder eine Tildi-Bestellung fertig gemacht, weil unser Baby so schnell wächst und ich jetzt langsam Frühlings- und Sommersachen brauche. Und ja, ich freue mich riesig, dass diese Kooperation zustande gekommen ist und kann euch allen den Tildi-Shop sehr empfehlen.
Vielen Dank und damit kommen wir zum Postfach und gucken mal, was es da für uns Neues gibt. Es gibt eine Frage von Johanna aus einer Mail von ihr, die ich dir gerne vorlesen würde, zu der Folge Essen ist mehr. Ja? Mhm. Was uns aber vor allem bei unserer älteren Tochter, 3,5 Jahre, halt umtreibt, ist das Thema Nachtisch. Nora, du berichtest in der Folge, dass ihr zum Beispiel auch Müsli, das bei vielen eher eine Frühstücksmahlzeit ist, mal zum Abendessen esst. Das zeigt ja, dass die üblichen Glaubenssätze bei euch eher aufgehoben sind. Wie handhabt ihr das mit dem Nachtisch? Gibt's denn nur, wenn man ordentlich vom normalen Essen gefuttert wurde? Das hat sie immer so in Anführungsstriche gesetzt, ne? Mhm. Ich finde das so schwierig, weil ich Nachtisch, sowohl was Süßes wie Schokolade, aber auch Joghurt oder Obst, eigentlich nicht gerne nur als Belohnung geben möchte. Da sie aber so wenig Normales ist, in Anführungszeichen, denke ich oft, dass dann ja der Nachtisch am Ende nur das ist, was sie überhaupt ist. Vielleicht hast du oder habt ihr da ja auch tolle Denkanstöße für uns oder vielleicht auch für andere, die an dem Thema ebenfalls etwas verzweifeln. Viele liebe Grüße und macht weiter so.
Ah ja, schöne Frage. Die beschäftigt auch viele Eltern. Ich bin kein Fan davon, Nachtischessen, wie auch immer man das in der Familie definiert, was überhaupt ein Nachtisch ist, sozusagen auf so ein Podest zu heben und zu sagen, den kriegst du nur wenn, und das dann so an Bedingungen zu knüpfen, sondern letztlich ist Nachtisch ja auch einfach Essen, ja, und es kann sehr, sehr helfen, da den Druck rauszunehmen, indem man zum Beispiel wirklich sagt, man stellt quasi alle Komponenten des Essens gleichzeitig auf den Tisch und das Kind kann dann die Reihenfolge entscheiden, ne? Also ob es dann sozusagen erst Apfelschnitze und Joghurt isst und dann Nudeln mit Tomatensauce oder was auch immer, oder ob es erst ein Stück Schokolade isst und dann Suppe oder was, das ist eigentlich völlig egal. Und viele Eltern haben natürlich Sorge, dass die Kinder sich dann sozusagen nur vom Nachtisch ernähren. Aber da haben wir als Eltern natürlich ja auch in der Hand, wie wir Nachtischportionen sozusagen gestalten. Also wenn ich nicht will, dass mein Kind ausschließlich Schokolade isst, dann kann ich ja durchaus definieren, zu sagen, bei uns gibt es so und so viel Schokolade, aber wann mein Kind das isst, das darf es dann selbst entscheiden. Ich bin gar kein Fan selber, muss ich ehrlich sagen, davon, Kindern anzugewöhnen, dass zu jeder Mahlzeit ein Nachtisch gehören muss, sozusagen, sondern ich finde, das ist auch in Ordnung, wenn man einfach sagt, ne, ab und zu mal essen wir noch was nach dem Essen und ab und zu mal gibt's einfach die Hauptmahlzeit und danach sind alle satt und mal machen wir vielleicht eher noch sowas wie einen Kaffee trinken oder so. Also ich bin da für große Flexibilität. Was ich immer vermeiden würde, wäre sozusagen Essen mit Essen belohnen. Also zu sagen, wenn du das gegessen hast, dann kriegst du noch das zu essen. Weil das tendenziell dazu führt, dass Kinder nicht mehr auf ihr natürliches Hungergefühl oder ihren Appetit, ihr Sättigungsgefühl achten, sondern dann quasi das Gefühl haben, sie müssen irgendwas essen, ob es ihnen schmeckt oder nicht, ob es ihnen gut tut oder nicht, um etwas anderes als Belohnung zu bekommen. Und oft überschätzen Erwachsene tatsächlich auch, wie viel Essen Kinder brauchen und sagen dann sozusagen, du musst so und so viel vom Richtigen essen, bevor du den Nachtisch bekommst. Und das sorgt dann oft dafür, dass die Kinder dann erstmal mehr von dem essen, was allerflüssigen das Hauptessen ist, und dann essen sie, obwohl sie eigentlich schon satt sind, noch den Nachtisch, weil den haben sie sich ja jetzt verdient. Ne? Und das sind ganz ungünstige Muster, die so entstehen, und das ist dann tatsächlich auch so, dass viele Erwachsene das dann so verinnerlicht haben, dass, wenn sie Appetit haben auf ein Stück Schokolade, sie sich zwingen, davor noch ein Käsebrot zu essen, weil sie brauchen ja noch was Richtiges, und dann essen sie die Schokolade und unterm Strich ist es einfach zu viel. Ne? Deswegen den Nachtisch vom Podest holen. Wir können als Eltern selbstverständlich entscheiden, wie viel zum Beispiel Süßes es überhaupt in unserer Familie pro Tag für uns alle geben soll. Und dann gibt es vielleicht eine Schüssel Schokoladenpudding und die ist so und so groß. Aber wann unser Kind die dann isst oder ob es die alles auf einmal isst oder sich einteilt oder schon zum Frühstück will oder so, das kann es dann selbst entscheiden. Und gerade bei Obst möchte ich wirklich noch betonen, dass Obst wirklich der perfekte Zwischensnack ist, auch für Kinder. Den dürfen Kinder auch mal vor einer Mahlzeit essen, den dürfen Kinder auch zwischendrin essen. Mhm. Die Sorge, dass Kinder sich quasi an Obst satt essen und dann nichts Richtiges mehr essen, die ist sozusagen unbegründet, denn Obst ist absolut was Richtiges. Nach jeder Ernährung ernährungswissenschaftlichen Lehre sozusagen. Da steckt ganz viel drin, was für Kinderkörper gut ist. Und das würde ich tatsächlich überhaupt nicht begrenzen, wie viel Obst ein Kind am Tag bekommt.
Also ich kann diesen Wunsch so verstehen, dass man noch so gerne so eine Hauptmahlzeit und danach die Nachtspeise und davor die Vorspeise und so hat. Aber klar, es muss halt jeder gucken, wie es zu seinem Familientisch am besten passt. Okay, dann würde ich für heute sagen, vielen Dank. Das war's schon wieder und bis zum nächsten Mal.
Genau, und denkt immer dran, aller Anfang ist manchmal schwer, manchmal leichter, aber immer interessant.